ARD. Olympia, wie Kriege und Krisen die Spiele beeinflussen.
Blitzerwoche, darf ich Blitzerwarn-Apps nutzen und darf das die Polizei kontrollieren?
Das Phänomen Helene Fischer, der Schlagerstar wird 40.
15 Minuten, der Tagesschau-Podcast am Morgen.
Guten Morgen an diesem Montag, es ist der 5. August mit Magdalena Bienert und Uli Spinnrad.
Guten Morgen, Team Berlin-Mönchengladbach steht die ganze Woche für euch früh auf und ich bin ein bisschen froh, dass wir wieder podcasten, weil ich schon ganz viereckige Augen habe vom vielen Olympiagucken gestern.
Ja, ich auch.
Phänomenal. Und das war eine hypnotische Fontäne, wo gefühlt wirklich ein jeder Wassertropfen auf der Gänsehaut eines Betrachters wie eine Perle hinuntergleitet. Wenn man dieses Zusammenspiel sieht, diesen Tanz von Isabel Werth mit ihrer Stute Wendy.
Ja, da kriege ich aber wohl auch Gänsehaut.
Ey. Oh, Wendy, oh, wir lieben Reiten zu Hause, läuft immer.
Ja, und ich liebe unseren Reporterkollegen Carsten Soßmeier, wie er das Dressurreiten kommentiert, das ist wirklich legendär.
Absolut.
Isabel Werth ist seit dem Wochenende ja noch mehr eine Legende als vorher auch schon. Sie hat Gold in der Mannschaftswertung und Silber in der Einzeldressur geholt.
Ja, und damit ist sie die erfolgreichste deutsche Olympionikin aller Zeiten. Sie hat die Kanutin Birgit Fischer abgelöst. 14 olympische Medaillen hat Wert jetzt gesammelt, ist wirklich unglaublich. Übrigens, Deutschland hat nicht nur Silber in der Einzeldressur gewonnen, Gold hat Jessica von Bredow-Werndl geholt, also ja, reiten können wir.
Das können wir, war genau. Heute Mittag turnt übrigens dann auch noch der Turner Lukas Dauser um eine Medaille am Barren. Dazu gibt es auch eine spannende Reportage über die deutschen Turner in der ARD Mediathek. Turnen, 60 Sekunden Perfektion. Schaut gerne mal rein, Empfehlung von uns.
Aber jetzt vom deutschen Medaillenfieber zu einem ganz anderen Fokus bei den Olympischen Spielen. Für einige Athleten geht es nämlich um noch was anderes, um viel mehr.
Es ist wichtig, dass wir unsere Siege zeigen können. Das ist wichtig für unsere Soldaten, damit sie ihre Hoffnung nicht verlieren. Damit sie wissen, dass es etwas gibt, wofür sie kämpfen. Denn viele von ihnen sind sehr müde und erschöpft. Wir machen es möglich, dass unsere Flagge gehisst wird, dass unsere Hymne gesungen wird. Dass die Ukraine weiter existiert.
Das ist Maria, sie macht rhythmische Sportgymnastik und tritt für die Ukraine in Paris an. Das Training vor Olympia sah so aus, dass sie immer wieder während der Einheiten in den Luftschutzbunker musste.
Tja, in diesem Jahr liegt der Fokus auf vielen Sportlerinnen und Sportlern, die aus Krisengebieten kommen, weil es davon eben so viele gibt auf der Welt. Der Schwimmer Alamaso zum Beispiel, er ist 2015 mit seinem älteren Bruder aus Syrien geflüchtet. Da war er gerade mal 15. Jetzt lebt er hier seit 8 Jahren in Hannover und er tritt für das Refugee-Team an. Das gibt's ja extra für Menschen, die auf der Flucht sind und die eben nicht mehr für ihr Heimatland antreten können oder vielleicht auch nicht mehr wollen.
Alamaso schwärmt vom Zusammenhalt in dem Team.
Wir repräsentieren über 120 Millionen Flüchtlinge auf der Welt. Das ist für uns natürlich eine sehr große Ehre und eine sehr große Verantwortlichkeit. Von der einen Seite versuchen wir natürlich, das Beste aus uns rauszuholen. Von der anderen Seite versuchen wir sehr viele Flüchtlinge, die die Hoffnung oder die Glaube an sich selbst verloren haben, wieder zum Leben zu bringen.
Für diese Athleten geht es also um viel mehr als eine Medaille. Es geht wirklich um den olympischen Gedanken. Dabei sein ist alles.
Tja, das gilt auch für das Basketballteam aus dem Südsudan. Armut, Korruption, Gewalt bestimmen da den Alltag. 3 Bürgerkriege haben die Menschen schon hinter sich. Es gibt auch kaum Sportplätze oder Hallen. Ja, und dann treten die Jungs da bei Olympia gegen den Giganten aus den USA an, die Legenden. Sie haben zwar deutlich verloren, aber sie haben gegen diese übermächtigen NBA-Stars immerhin 86 Punkte geholt und allein das war schon eine Sensation.
Ja, voll. Also ich habe auch noch das Selfie von letzter Woche im Kopf. Beim Tischtennis im gemischten Doppel hat Südkorea Bronze geholt hinter Nordkorea und China. Ja, und einer der Südkoreaner hat dann ein Selfie gemacht, das wirklich um die Welt ging mit dem vermeintlichen Erzfeind aus Nordkorea.
Da gehen wir auch nochmal kurz zurück zur Ukraine, weil der Krieg ja so aktuell ist. Es ist eine traurige Statistik, aber es sind tatsächlich noch nie so wenig Ukrainer bei Olympia dabei gewesen wie in diesem Jahr. Nur 140 Athleten können mitmachen. Einer von ihnen ist der Ringer Shan Belenschuk. Eigentlich wollte der seine Sportkarriere schon beendet haben. Dann kam der Krieg und dann hat er überlegt, ich mache doch nochmal mit, ich versuche mich nochmal zu qualifizieren.
Natürlich unterscheiden sich die Spiele von allem, die wir zuvor erlebt hatten. Wir tragen viel mehr Verantwortung, wir sind Sprachrohr, wir werden Geschichten erzählen, wie sich unsere Sportler unter diesen Bedingungen vorbereiten.
Tja, auch das ist Olympia, würde ich sagen.
Absolut, kann man wirklich nur den Hut ziehen.
Unsere Kurznachrichten.
In England und Nordirland gab es am Wochenende wieder gewaltsame Ausschreitungen von Rechtsradikalen. Unter anderem in der nordenglischen Stadt Rotherham haben Vermummte versucht, ein Hotel zu stürmen, in dem sie Asylbewerber vermutet haben. Insgesamt meldet die Polizei rund 150 Festnahmen. Auslöser waren der tödliche Messerangriff auf drei Mädchen vor einer Woche und Falschinformationen über die Herkunft des mutmaßlichen Täters.
Nach den USA und mehreren anderen Ländern hat jetzt auch die Europäische Union erklärt, den Wahlsieg Maduros in Venezuela nicht anzuerkennen. International wächst die Sorge über die Massenverhaftungen und die anhaltende Gewalt in dem Land.
Die Lage im Nahen Osten bleibt angespannt. Am Wochenende hat die pro-iranische Hisbollah nach eigenen Angaben wieder viele Raketen auf Israel abgefeuert. Alle sind aber abgefangen worden, sagt das israelische Militär. Nach Medienberichten könnte der Iran selbst auch ab heute Israel angreifen. Es wird nämlich mit einem Vergeltungsschlag gerechnet, weil Israel einen Hisbollah-Kommandeur getötet hat.
Finanzminister Lindner sieht im Bundeshaushalt für das kommende Jahr noch eine Finanzierungslücke von rund 5 Milliarden Euro. Vorschläge, woher das Geld kommen soll, macht er nicht. Im ZDF sagte er, bis Mitte des Monats wolle er darüber innerhalb der Bundesregierung beraten. So, und bei diesem Wort bekommen Autofahrerinnen und Autofahrer feuchte Hände am Lenkrad, zumindest einige, glaube ich. Mir geht's auch ein bisschen so, Blitzermarathon ist das Wort. Heute geht's wieder los. Eine ganze Woche wird deutschlandweit vermehrt gelasert, geblitzt auf den Straßen.
Ja, und ich gebe es mal zu, ich habe so eine Blitzer-Warn-App auf dem Handy, aber hey, ich habe sie sehr, sehr, sehr selten genutzt, weil mich der Warnton wirklich dermaßen kirre macht, noch nervöser als der Blitzer an sich. Und ja, seit ich heute weiß, die Apps sind illegal, also ich schmeiß die sofort wieder runter.
Klar. Das werde ich kontrollieren.
Echt jetzt?
Wir müssen uns mal angucken, wieso das so ist, also wieso die illegal sind. Ich wusste das tatsächlich auch nicht bis zu der Recherche. Also welche Strafen können da auf uns zukommen?
Ja, das ist tatsächlich gar nicht so wenig. Wer beim Benutzen einer Warn-App erwischt wird, muss 75 Euro zahlen und bekommt auch noch einen Punkt in Flensburg.
Ja, und die spannende Frage ist ja, woher weiß denn die Polizei eigentlich, dass ich diese Blitzer-App benutze? Die können das ja nicht unbedingt sehen im Auto. Und da gibt es verschiedene Szenarien, also wenn dein Handy in der Mittelkonsole zum Beispiel liegt und die App ist nur installiert, aber zum Zeitpunkt der Kontrolle gar nicht aktiv, dann droht dir auch keine Strafe und du müsstest das Handy der Polizei auch nicht aushändigen.
So, und jetzt aber, wenn es bei einer Kontrolle Hinweise gäbe, dass man eine Blitzer-App benutzt und die Polizei jetzt auch sieht, wenn das Handy jetzt zum Beispiel offen in der Handyhalterung ist und die sieht, man hat diese App geöffnet, dann darf sie tatsächlich das Handy kontrollieren und beschlagnahmen.
Ja, übrigens ist das auch beim Navigationsgerät nicht erlaubt. Also wer da diese Warnfunktion für Blitzer eingestellt hat, der muss die auch ausmachen vor der Fahrt.
Okay, jetzt könnte man denken, naja, dann drücke ich das Handy doch dem Beifahrer in die Hand oder der hat selber die Blitzer-App bei sich und nutzt die. Aber ist auch gar keine gute Idee. Dazu Jan Kemperdiek, Fachanwalt für Verkehrsrecht.
Denn der Fahrer darf ein solches Gerät betriebsbereit nicht mitführen. Und mitführen liegt eben auch dann vor, wenn es der Beifahrer in der Hand hat. Da gab es einen Fall in Karlsruhe, der entschieden worden ist und diese Frage geklärt hat vor wenigen Jahren. Da war es die Ehefrau auf dem Beifahrersitz. Auch da musste der Fahrer die Strafe zahlen.
Ja, gut zu wissen. Also fassen wir nochmal zusammen. Es ist allen Fahrzeuginsassen verboten, die Blitzerwarn-Apps während der Fahrt aktiv zu nutzen.
Jawohl.
Auf dem Smartphone darf die App installiert sein. Man kann dann natürlich auch darüber streiten, ob Blitzer-Apps nicht auch Fahrer, die zu schnell fahren, ein bisschen erziehen, dass sie denn vielleicht langsamer fahren, weil letztlich geht es ja genau darum, dass die Leute an einer bestimmten Stelle oder generell nicht zu schnell fahren. Ja, und ob die jetzt wegen des Erkennens des Blitzers oder wegen der Nutzung der App langsamer fahren, dürfte ja eigentlich verkehrspolitisch egal sein. Das finden auch manche Verkehrsexperten, aber trotzdem ist es eben nicht erlaubt.
Genau. Gestritten wird auch ab und zu darüber, wie sinnvoll diese Blitzerwochen überhaupt sind. Aber die im April, ist jetzt die zweite, die wir jetzt im August haben, die im April hat auf jeden Fall schon ein paar Temposünder zu fassen gekriegt. Und diese Woche wird auch gerade vor Schulen, Krankenhäusern oder in geschlossenen Ortschaften vermehrt geblitzt. Also ja, letztendlich ist es eine polizeiliche Erziehungsmaßnahme.
Ja, und man kann natürlich oldschool während der Fahrt auch Radio hören. Blitzerwarnungen über das Radio sind nämlich erlaubt, weil da nur eine ungefähre Umgebung genannt werden kann, wo die Blitzer stehen. Aber auch das hilft ja, um sie vorzeitig zu erkennen als Fahrer.
Genau. Und ey, ich meine, wir fahren ja alle nie zu schnell.
Nein, habe ich noch nie gemacht, du auch
nicht.
Nein,
nein, nein. Ironie auf.
Helene Fischer hat diese perfekte Mischung aus Nahbarkeit, Freundlichkeit, aber auch so ein bisschen Glamour. Also ein Glamour, wie normalerweise nur internationale Popstars wie Beyoncé, Adele oder auch Taylor Swift haben.
Unsere deutsche Taylor, das ist vielleicht ja. Superstar Helene Fischer und die wird heute 40 Jahre alt und wir sagen natürlich aus tiefstem Herzen herzlichen Glückwunsch Happy zum Birthday. Geburtstag.
Musik ist Geschmackssache, klar, aber Helene Fischer ist natürlich auch so ein Phänomen. Und zwar eins, das auch ziemlich hart arbeitet für den Erfolg. Sie ist 1984 in der Region Sibirien geboren worden. Mit 4 ist sie dann mit ihrer Familie nach Deutschland gekommen, ins rheinland-pfälzische Wöllstein. Tja, und das heißt, sie hat ja immer schon irgendwie Gesang und Tanz geliebt und dann hat sie auch später eine Ausbildung zur Musicaldarstellerin in Frankfurt am Main gemacht.
Und man muss es ihr zugute halten, sie hat den staubigen Schlager auch ein Stück weit modernisiert, also durch ihre Person natürlich und auch die Musik, die sie macht, also Stücke wie Atemlos ist ja eigentlich schon eher Pop mit den Synthesizer-Melodien und sie singt halt über Dinge, die fast alle Menschen schon erlebt, gefühlt haben und sich damit ja einfach gut identifizieren können.
Ja, und nicht nur deshalb, aber auch deshalb gehört sie inzwischen zu den bestverdienenden Musikerinnen der Welt. Ihre Fans spielen dabei eine Riesenrolle bei ihrem Erfolg. Da gibt's auch Daten zu tatsächlich. Der typische Helene Fischer-Fan ist 31 Jahre alt, weiblich, Single. Das sagt die Leipziger Musikwissenschaftlerin Marina Forell. Die hat auch sogar ihre Doktorarbeit über Popschlager geschrieben und die haben wir eben auch schon mal gehört.
Ja, aus musikwissenschaftlicher Sicht stelle ich mir Helly auch super spannend vor, weil sie spricht ja auch wirklich unterschiedlichste gesellschaftliche Schichten an. Ist so ein bisschen die nette Frau von nebenan, tritt in der Öffentlichkeit betont freundlich auf, keinerlei Skandale, nichts, wo sie mal betrunken von einer Party torkelt oder so, drückt auch immer wieder ihre Dankbarkeit für die Fans aus und ja, über ihr Privatleben spricht sie eigentlich kaum. Ich erinnere mich nur an, nach der Trennung von Florian Silbereisen gab es mal einen Instagram-Post, auch zu ihrer Schwangerschaft vor 3 Jahren, konnte sie natürlich schwer geheim halten, aber sie hat, finde ich, sehr unter Kontrolle, was sie über sich preisgibt.
Ja, für die Musikwissenschaftlerin Marina Forell steht Helene Fischer auch so für ein bestimmtes Frauenbild. Und das hat mit dem früheren Bild vom Schlager tatsächlich nicht mehr so viel zu tun.
Das Frauenbild im deutschen Schlager ist natürlich durch die Interpretinnen auf jeden Fall Richtung selbstbewusste, starke Frau. Allerdings ist bei den Texten nicht unbedingt nur bei Helene Fischer, aber es ist doch noch relativ zentriert auf Liebesbeziehungen.
Ja, und Fischers Shows sind enorm aufwendig, können mit internationalen Produktionen locker mithalten. Da gibt's Feuer, Akrobatik, gigantischen Wasserfall, viele glitzernde Outfits. Und für ihre Shows im letzten Jahr hat sie schon mit Artisten von dem weltbekannten Cirque du Soleil zusammengearbeitet, schwang sich da am Trapez durch die Lüfte, ließ sich von der Stange hängen, Mikrofon noch in der Hand. Klar, das haut natürlich die Leute um.
Die akrobatische Leistung von der Dame ist sensationell. Also was die da abzieht auf der Bühne ist schon oberste Liga ist das, also wirklich richtig gut.
Wir haben schon mal ein Konzert von Helene gesehen, also sie macht das grandios.
Tja, und das ist auch irre diszipliniert, ne? Sie ist körperlich topfit, das sieht man ja an. Dafür muss sie viel trainieren, dafür nimmt sie wohl auch einiges in Kauf.
Ja, war das das letzte Jahr, wo sie mit blutender Nase vom Trapez kam, da gab es ein krasses Foto, ja. Oder diese Schlagzeile, gebrochene Rippe nach dem Training fürs Konzert. Also Chapeau, egal was man von der Musik halten mag, ich habe wirklich großen Respekt vor ihr und hey Helene, 40 ist das neue 30, Gratulation zu diesem wundervollen Alter.
Ja, es soll ja sogar Leute geben, die ihren Saugroboter Helene Fischer nennen, naja, also muss man nicht lustig finden.
Ach, kann man aber.
Ich würde sagen, wir reiten jetzt nicht nach Hause, wir tanzen, wir beiden, symbiotisch, harmonisch, die Piaffe majestätisch und die Traversale so elegant wie kraftvoller.
Sorry, ich was
kann,
da los?
Ich kann wirklich nicht mehr aufhören, so wie Carsten Soßmeier zu reden. Ich habe das ganze Wochenende gemacht.
Ja, der Mann ist eine Legende, Uli, im Gegensatz zu, also bitte gewöhnst dir wieder ab. Gewöhnst dir wieder ab, es hat schon seine Gründe, warum wir hier sind und nicht bei Olympia.
Ja, weder
auf dem Barren oder auf dem Pferd.
Ich halte bis morgen die Klappe und mach's vielleicht jetzt nur noch ein bisschen zu Hause. Bis morgen.
Okay. Tschö. Bis morgen. Wiederhören.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen kommt vom Westdeutschen Rundfunk.